Herzlich willkommen bei Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein Name ist Andreas Zebisch. Herzlich willkommen an meinen Gast. Dabei handelt es sich um einen Snooker-Profi aus Wels, der Paul Schopf. Paul, wir werden im weiteren Folge dieses Gespräches per Du sein. Ja. Und ja, du hast dich irgendwann mal dazu entschieden, auf Winkel, Effet, Präzision zu achten. Was magst du vielleicht von deiner Seite her nur mit uns teilen als Vorstellung? Woher kommst du? Wer bist du?
Ja, hallo Andreas, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf heute und ein bisschen was erzählen darf über mich und über meinen Sport. Ja, damals hat es mit 14 eigentlich begonnen, dass ich mal angefangen habe, Snooker auszuprobieren. Habe vorher ein bisschen auf Eurosport geschaut eben und die ganzen Übertragungen mehr angeschaut und habe halt da schon gemerkt, das ist eigentlich ein spannendes Spiel und das möchte ich erlernen. Ja.
Aha.
Und so bin ich eigentlich grundsätzlich zum Snooker gekommen und ja, so schulisch habe ich die Handelsschule abgeschlossen. In Wels, ja.
Gut, fein. Zum Start für alle, die uns zuhören, Paul. Ein bisschen Begriffsklärung oder Klärungen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, wie viel über Snooker wirklich bekannt ist. Billard, ja, kann sich jeder was vorstellen. Und jetzt gibt's die unterschiedlichsten Billardarten, ob's Pool ist. Ich hab's mir selber recherchiert. 8, 9, 10 Ball. Carambolage kenne ich nur aus meiner Anfangszeit mit Billardinteresse. Was ist denn Snooker? Kannst du Snooker kurz beschreiben oder präzisieren, bitte?
Grundsätzlich ist Snooker auch eine Billarddisziplin. Was du vorher schon erzählt hast, sind sehr viele unterschiedliche Disziplinen des Billards. Und Snooker zählt als Königsdisziplin des Billards. Und von den Regeln her ist es relativ einfach erklärt. Es gibt 15 rote, 6 andersfarbige Kugeln. Und es ist geht immer darum, dass man erst eine rote und dann eine andersfarbige Kugel locht. Die andersfarbigen kommen wieder auf den nötigen Spot zurück und die roten bleiben in der Tasche drinnen. Und dann wird so lange gespielt, bis ein Spieler möglichst viele Punkte erreicht hat.
Wie lange dauert so ein Spiel in etwa? Oder kann man das gar nicht durchschnittlich angeben?
Der Ronjo Salvel zählt als bester Spieler der Welt und der hat ein Maximum Break, also immer rot und schwarz und alle Farben, also den ganzen Tisch abgeräumt sozusagen, in 5 Minuten 30 Sekunden geschafft sozusagen. Das heißt, es kann sehr schnell gehen, aber es dauern auch teilweise Spiele bis zu einer Stunde und da sprechen wir nur von einem Frame. Also ein Frame ist praktisch ein Spiel, aber nicht das ganze Match sozusagen, sondern nur ein Frame, ein Satz sozusagen.
Okay, jetzt kann man sich, oder ich spreche von mir in der Ich-Position, ich kann mir vorstellen, ein Fußballfeld, so ein Snooker-Tisch, wie groß ist denn der? Hat der bestimmte Abmaße oder hast du von Turnier zu Turnier unterschiedliche Tischlängen und musst das auch noch mit bedenken?
Na, also die Tischlängen sind genormt. Mhm. Da sprechen wir ungefähr von 3,80 Meter Länge zu 1,80 Meter ungefähr Breite. Und wenn man dann quer über den Tisch einen Ball lochen soll, dann kommt teilweise noch ein bisschen mehr dazu als wie die 3,80 Meter, kann man sich vorstellen. Also das ist dann schon sehr anspruchsvoll von der Präzision her.
Okay. In der Begriffsklärung bleibe ich noch ein bisschen. Heißt es jetzt Q oder Kö, der Stab, mit dem du die Bälle oder Kugeln, das ist auch interessant für mich und für die Hörerinnen vielleicht, wie man das richtig bezeichnet.
Also im Deutschen Kö und Kugeln oder Bälle, man kann beides eigentlich sagen, beides ist richtig. Und im Englischen dann halt Q oder Balls.
Okay. Wenn du dich da hineinbegibst zu einem Spiel, braucht's da noch anderes? Hast du spezielle Kös oder ähneln sie oder sind die alle total gleich? Ja? Von dem, wie schwer sie sind, gibt's da Unterschiede? Und wann du, ich schaue bisweilen selbst, dann Snooker im Fernsehen sehst, ja, gibt's da einen Dresscode für dich? Bist du immer speziell angezogen, macht es was? Braucht man bestimmte Schuhe, um nicht auszurutschen, oder?
Ja, also zu deiner ersten Frage. Kös, definitiv hat jeder Spieler sein eigenes Kös, sein eigenes Material. Auf das ist er auch eingespielt. Also er weiß damit umzugehen sozusagen. Mhm. Dann ist noch beim Material gibt es sehr viele Unterschiede, eben wie schwer das Kö ist, wie lang das Kö ist. Vorne die Pomeranze, sagt man, also das Lederteil, wo man praktisch dann den Ball trifft damit. Da gibt es dann auch unterschiedliche Härtegrade, also weich, mittel oder hart. Und ist da natürlich für die Spieler unterschiedlich von der, ja, von der Reaktion
praktisch. Mhm. Ja. Okay.
Und zum Dresscode hast du angesprochen. Mhm. Das ist natürlich, man sieht es so mit Hemdfliege und sehr schick. Und das ist auch was, was mir sehr wichtig ist. Also es gibt Turniere, wo, also auf österreichischem Niveau, die dann vom Dresscode ein bisschen Erleichterung haben, wo es auch reicht, wenn man jetzt da ein Polo anzieht und eine schöne Anzughose und Anzugschuhe. Aber ich bin grundsätzlich so, egal wo ich spiele eigentlich immer mit einem Full Dresscode, sagt man, also mit Fliege und Hemd und Weste, weil das einfach wirklich was mit einem macht und weil ich merke, so jetzt bin ich in meinem Spiel drinnen.
Ja, ähnlich wie beim Tanzen vielleicht oder so, wenn du da anders gekleidet bist.
Genau,
ja.
Denke ich mal. Man fühlt sich ja doch dann anders und das ist mir sehr wichtig.
Aha. Ich komme nochmal am Anfang zurück, Paul. Du hast gesagt, du hast es dann begonnen im Alter, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, 13, 14 oder so. Da schrauben andere oder früher haben andere am Moped so mal dumm geschraubt. Ich bin Fußball spielen gegangen. Wie kommt man da zum Billard? Durch Fernsehen oder hast du ein Vorbild gehabt? Hat dir jemand mitgenommen zum Billard? Wie ist das in dir entstanden?
Mir hat generell immer Sport sehr fasziniert. Ich habe immer sehr viel Sport gemacht, also vor allem halt Mannschaftssport. Ich habe lange Fußball gespielt im Verein bei der Eintracht Wels und habe da tolle Trainer gehabt und habe da ganz, ganz viel gelernt und war sehr motiviert, habe auch in der Freizeit immer mehr trainiert als wie die anderen, sage ich jetzt mal, in der Mannschaft. Aber mit Snooker hat das angefangen, weil ich einfach dann einen Einzelsport machen wollte. Also ich habe so einen Hunger gehabt auf einen Einzelsport, dass ich mir dann ein bisschen auf die Suche gemacht habe, was es ist. Dann habe ich ein bisschen mit Tennis angefangen, war ganz lustig. Aber irgendwie bin ich zu Snooker gekommen und dann war Snooker das für mich die ultimative Challenge, weil das war Einzelsport und das war was noch keiner kennt hat.
Aha,
und das war halt wirklich dann ganz spannend.
Okay.
Darum bin ich da gegangen.
Wann ich als Laie, als einfach Interessierter mir das Spiel anschaue und ich habe es live so noch nie gesehen, ich habe es tatsächlich nur bisher im Fernsehen erlebt, ja, dann kommt mir das ein bisschen vor wie Schach. Und planst du das im Voraus oder planen Profispieler das im Voraus, wie sie wann welche Kugeln versenken? Weißt du, was ich meine? Also planst du eigentlich schon den 17. Stoß oder?
Nein, aber das wird oft wirklich so gedacht oder es schaut ja beim Fernsehen so aus, dass sie sehr viele Stöße im Voraus planen oder auch ich. Das stimmt. Also es gibt Situationen, wo man 2, 3 Stöße vielleicht im Voraus schon ein bisschen schaut, aber normalerweise spielt man die meisten Bälle von Ball zu Ball. Und was jetzt so faszinierend ist beim Snooker, dass du eigentlich 3 Sachen bei jedem Stoß richtig machen musst.
Mhm.
Und das ist einmal das Erste, dass ich die Weiße genau da treffen muss, wo ich will.
Aha.
Und dann muss ich den Ball, auf den ich hinziehe, genau da treffen, wo ich möchte. Und dann soll die Weiße danach nur dorthin laufen.
Ja,
muss für mich dann
idealerweise.
Ist. Das heißt, das ist halt die ultimative Herausforderung.
Mhm. Du erklärst das jetzt auch sehr bildlich dahin zurück. Du spielst selber Turniere, du bist Profi. Gleichzeitig kommst du aus Wels und bietest dort, was ist das, eine Billardschule an, du bist Billardtrainer. Kann da jedermann hinkommen? Kann da 7-Jähriger, 14-Jähriger? Mädchen, Buben kommen und das bei dir lernen?
Ja, 7-Jährige waren ganz toll oder junge Spieler.
Ach so,
weil mit dem Alter kann man das halt dann nur so richtig toll lernen.
Aber die kommen ja vielleicht gar nicht bis zur Tischhöhe, je nachdem wir. Also muss man nicht eine gewisse Größe haben.
Ja, das stimmt. So ab 6 kann man mal anfangen, aber da brauchen manche nur eine Kiste oder so. Also wirklich Hilfe praktisch, dass sie am Tisch kommen. Ja, aber in Wahrheit geht das eigentlich relativ schnell, würde ich sagen. Und jeder ist da herzlich willkommen, egal welches Alter, egal welches Niveau. Das war mir als Trainer immer recht wichtig oder ist mir nach wie vor wichtig, dass ich jedes Niveau coachen kann und auch gerne. Und ich mache das jetzt seit 10 Jahren und ich denke, dass ich da schon sehr viel dazu gelernt habe, eben aufgrund von dem, weil ich immer eigentlich jeden genommen habe sozusagen.
Mhm. Heißt, ich bin jetzt 63, ich könnte kommen und was sagst du denn so, dass ich selber Spaß dran entwickle und es macht. Wie lange dauert es, bis ich halbwegs ein Anfängerniveau erreiche? Wie viele Stunden muss ich da investieren, Paul?
Ja, das ist recht abhängig von der Persönlichkeit dann auch. Also es gibt manche, die nach ein paar Stunden eigentlich schon sehr große Freude haben weil sie merken, es geht ein bisschen was voran und dann entwickeln sie auch Freude, das ein bisschen zu üben, das Erlernte. Das war ja auch das Ziel. Ich denke, als Trainer ist auch wichtig, dass man dann dafür sorgt, dass die Spieler selbstständig werden, dass sie selber wissen, was sie trainieren können zum Verbessern.
Ja. Und ist so eine Ausrüstung, die du beschrieben hast, ist die sehr teuer? Weil jetzt ist Definitionsfrage, was bezeichnet man als teuer? Aber so ein Hobby, wenn das für mich ein Hobby ist, was investiere ich da? Was kostet so ein Kühl?
Ja, also wenn wir jetzt von einem bisschen besseren sprechen, ungefähr sollte man schon 500 Euro ungefähr rechnen, geht halt dann bis 1500, wo es halt dann dementsprechend dann von der Verzierung noch mehrere also Vorteile gibt, wenn man einfach andere Farbe haben möchte oder hinten dann. Aber das sind mehr so ja Details, die nicht so wichtig sind oder entscheidend. Ein gutes Kühl kriegt man so zwischen 500 und 800 Euro ein.
Okay, haben Sie diese Materialien der Kühe im Laufe der letzten 20 Jahre irgendwie verändert? Ist das jetzt Fiberglas und früher war es Holz oder woraus werden die gemacht?
Es ist ganz interessant, dass der mehrfache Weltmeister, eigentlich der beste Spieler damals, der Stephen Hendry aus Schottland, hat mit einem 20-Pfund-Kö ist der Weltmeister geworden. Das war heutzutage undenkbar, weil einfach das Material sich so weiterentwickelt hat, dass das nicht mehr möglich ist. Und auch die Tücher werden immer schneller und die greifen immer besser. Und dadurch muss das Kö auch viel genauer noch sein, um eben mitzuhelfen. Also man kann jetzt nicht mehr sagen, ein toller Spieler kann mit jedem Kö Weltmeister werden, ist glaube ich mittlerweile nicht mehr möglich, weil sich das weiterentwickelt hat.
Aha, super spannend. Die Hörerinnen und Hörer von Oberösterreich Ungefiltert, die sehen die jetzt nicht. Ich sehe die, du sitzt mir gegenüber. Du schaust ultrasportlich aus, durchtrainiert. Muss man für diesen Sport, ich habe einmal in der Schule gelernt, so einen Spruch, ein gesunder Geist im gesunden Körper oder so, ja. Muss man da so durchtrainiert sein wie du? Oder kann ich das mit, ja, einem anderen Körperumfang oder mit einer nicht so großen Athletikart tun?
Ist sicherlich möglich. Man sieht da im Fernsehen, wenn man schaut, dass einige Spieler jetzt nicht so fit wirken. Aber das wird immer mehr, dieser Aspekt, weil die Matches auch immer länger dauern, weil auch die Ausspielziele teilweise ein bisschen länger werden und man da sehr, sehr, sehr lang konzentrieren muss. Und ich denke, der Punkt kommt auch bei den Profis immer mehr jetzt, dass die Fitness sehr wichtig ist. Ich persönlich habe da immer großen Wert drauf gelegt, weil ich einfach merke, für mich, mir geht es besser, wenn ich fit bin. Ich kann mich besser konzentrieren und auch für die Gesundheit ist es natürlich besser. Und wir machen ganz viele andere Sachen auch Spaß. Ich tue gern Radl fahren, ich tue gern laufen, Berg gehen und alles Mögliche mit dem Ball praktisch. Also habe ich generell auch andere sportliche Interessen. Und auch als Ausgleich ist es, glaube ich, sehr wichtig.
Zu dem Zeitpunkt, da wir jetzt das Gespräch aufnehmen, kommst du relativ zeitnah von der Europameisterschaft. Qualifiziert man sich da über Turniere hin? Wird man vom Verband bestimmt oder brauchst du irgendwo, ich bin wieder beim Schach, da gibt es die und die Elo-Punkte oder sonst, brauchst du in einer Europarangliste irgendwie eine Platzierung, dass du da teilnehmen kannst oder wie läuft das und wie war es bei der Europameisterschaft?
Also die Qualifikation geht immer über die Verbände, also in dem Fall über den österreichischen Snookerverband. Der österreichische Snookerverband veranstaltet Turniere. Bei uns ist die höchste Serie die Grand Prix-Serie, ist praktisch die Bundesliga. Und da sammelt man dann übers Jahr Punkte. Und wenn man in der Rangliste dann vorne ist, wird man zu einer Europameisterschaft nominiert. Also so geht es eigentlich mit der Nominierung. Und vor Ort, also bei der Europameisterschaft, bin ich in der Gruppenphase leider ausgeschieden, habe da leider nicht meine Bestleistung abrufen können, habe aber wieder sehr viel gelernt und ist für mich immer so ein bisschen auch wie eine Fortbildung mehr oder weniger.
Ja. Jetzt gibt's garantiert Länder auf diesem Planeten, wo Snooker sowas ist wie Fußball bei uns. Wo sind denn die Snookerzentren dieser Welt? Und wenn du, vielleicht schaust du ein Turnier an oder jetzt hast du gesagt, ich nehme das Wort Fortbildung auf, möchtest was sehen oder spielst vielleicht mal mit jemandem? Musst du da bis Asien fliegen oder wo ist Snooker daheim?
Definitiv auf der Insel. Auch geschichtlich kommt, also es ist sehr bekannt in England, Schottland, Wales, Irland, in dem Bereich und da trainieren wir sehr häufig oder es ist auch wichtig zu trainieren. Was man sagen muss, die aufstrebendste Nation seit Jahren ist China, definitiv. Und wenn man jetzt die Profis sich anschaut, ist schon ein Drittel der Profis sind Chinesen. Und das ist eben kein Zufall, sondern das ist einfach die Arbeit, die da dahinter steckt mit Akademien und Trainer. Und das ist halt, das wird auch in die Richtung weitergehen, weil da ist, Europa hat da noch sehr viel Nachholpotenzial, definitiv.
Mhm. Wenn ich andere Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen hier habe, frage ich oft auch gern, weil mir das interessiert, weil mir selber von mir ausgehend in meinem Beruf so viele Hopperlas passiert sind und ich depperte Fehler gemacht habe. Gibt's das bei dir auch? Gibt's Hopperlas? Hast du schon mal mit deinem Kö meinetwegen die Tischunterlage kaputt gemacht oder Bälle über den Tisch befördert? Oder gibt's da lustige Situationen oder ist das alles bierernst?
Ja, also mir ist sicher schon auch passiert, dass ich eben beim Rückläufer, also wenn man die Weiße mit Rückwärtsrotation anspielt, ganz tief sozusagen, da kann es schon mal passieren, wenn man technisch jetzt nicht so sauber spielt, dass man eben dann ins Tuch reinkommt und dann ein kleines Loch hinterlässt. Ja, aber ist schon sehr lange nicht mehr passiert, war ja eher in den Anfangsphasen. Aber so ein Tisch vom, also ein Ball vom Tisch gesprungen, bei mir noch nicht.
Aha.
Aber habe ich durchaus auch schon gesehen, es kommt sicherlich vor.
Kommt vor.
Ja.
Aha, kommt vor. Nur einmal zurück zur Europameisterschaft. Jetzt hast du gesagt, dieses Mal ist es nicht ganz so gelaufen, aber du warst ja qualifiziert, ja. Das ist ja schon eine Riesenleistung. Gleichzeitig verliert man ja auch bei so einem Spiel, ja. Bei so einer Herausforderung bisweilen. Wie gehst du mit Niederlagen um? Bewegt dich das wochenlang? Versuchst du dann besser zu werden? Ist das, ist schlimm oder wie geht man mit Niederlagen im Snooker um?
Also jetzt bei der Europameisterschaft habe ich mir gleich mal danach gedacht, ich werde aufhören zum Spülen. Jetzt
ein bisschen, wirklich?
Das war also eher so extrem bei mir. Aber grundsätzlich hat sich das sehr verändert, der Umgang mit Niederlagen. Ich denke, ich bin da ja viel reifer geworden und nicht mehr so emotional. Es war sehr lang auch dann, dass meine Persönlichkeit irgendwie darunter glitten hat, dass ich jetzt eben gefühlt versagt habe. Aber das ist, denke ich, besser geworden. Daran arbeite ich ja sehr stark und ja, nehme einfach jedes Mal was mit und das motiviert mich dann auch weiterzuarbeiten und weiter zu trainieren an die Schwächen, die man hat. Aber nicht nur Schwächen, sondern auch die Stärken verbessern und Schwächen.
Und klar, ja. Ja, danke für die Einblicke. Ganz am Anfang vom Gespräch habe ich so ein paar Dinge gefragt zur Begriffsklärung. Jetzt fällt mir nur ein, ich kannte eigentlich niemanden, der mir jetzt fragt, auf der Straße unten erklären, was Snooker übersetzt hat. Ich habe es mir bisher nicht in Übersetzungsdinge eingegeben. Kannst du uns helfen? Woher kommt das Wort? Bezeichnet das irgendwas?
Ja, das heißt im Wort missliche Lage. Also das ist nämlich die Situation, wo die Weiße sozusagen so versteckt liegen bleibt, dass man die Kugel, die man jetzt anspielen muss, nicht direkt anspielen kann. Das ist die Situation, die Snooker heißt und darum heißt das Spiel Snooker. Also ich muss jetzt zum Beispiel Rote anspielen und vor meiner Weißen liegt zum Beispiel jetzt die Schwarze, dann kann ich sie nicht auf direktem Weg anspielen, sondern muss die Bande benutzen oder muss mir irgendwas überlegen, wie ich die dann treffen kann, weil sonst wäre es nämlich ein Foul und das darf man eben nicht.
Okay, ja, verstanden. Gibt's aus deiner Sicht, du beschäftigst dich so damit, du bist der Spezialist in deinem Fach, gibt's irgendwas an Mythos über Snooker, den du ausräumen willst jetzt hier, weil du die Gelegenheit hast, viele Menschen in Oberösterreich zu erreichen?
Da spreche ich jetzt einmal, glaube ich, für einen ganzen Billardsport, also nicht nur Snooker. Es wird schon besser, aber immer noch so ein bisschen als Wirtshausspiel, ja, höre ich oft. Und das ist halt, ob es halt wirklich ein Sport ist und so. Und das kann ich nur wirklich sagen, ich habe eine super Ausdauer, aber ich bin nach 2 Tagen Turnier, die teilweise 8 Stunden dauern, wirklich fertig, dritten Tag. Also merkt man dann schon, es ist eine andere Anstrengung, als wie jetzt Ausdauersport oder Fußball oder das ist klar. Aber es ist geistig sehr fordernd und ist körperlich halt auch natürlich wichtig, dass man fit ist. Also das möchte ich echt nur sagen, dass wir da schon sehr intensiv trainieren und jeden Aspekt eigentlich.
Und mit dem intensiv trainieren, du hast jetzt eine Billardschule, du lebst davon. Kann man jetzt als Profi rein vom Snooker und von Turnieren auch mittlerweile schon leben? Ist das möglich? Verdient man da, dass man durchkommt und sich Polster aufbauen kann für nach der Karriere?
Also Profi, muss man auch nochmal wirklich jetzt genau ins Detail gehen, dürfen sie eigentlich nur die 128 Spieler nennen, die wirklich auf der Profi-Main-Tour sind. Die sind offizielle Profis und haben sozusagen den Status. Das trifft mir jetzt nicht zu. Das heißt, ich habe auch die Möglichkeit, natürlich über Preisgelder was zu verdienen, aber das ist immer nur in einem Bereich, wo man vielleicht froh ist, wenn man die Reisekosten abdeckt in Wahrheit. Also da bleibt nicht sehr viel über. Und ja, darum ist es für mich auch natürlich wichtig, andere Standbeine zu haben, aber nicht nur das, sondern mir macht auch das Training wahnsinnig viel Spaß. Ich habe einfach damals auch gemerkt, ein richtiger Vollprofi, wo ich mich nur mit dem Snooker sozusagen, das ist vielleicht eh nicht ganz so das Wahre, sondern ich habe auch ganz gern eben Trainerstunden, ich gebe gern mein Wissen weiter. Mhm. Von dem her würde ich gern beides auf hohem Niveau machen. Und es gibt eigentlich auch noch nicht so viel. Es gibt entweder Vollprofi oder Profitrainer, aber jemand, der beides auf hohem Niveau kann, gibt es nicht sehr viele. Und das ist auch mein Ziel.
Okay. Und Ziel ist zum Bogen für ein nahendes Ende unseres Gesprächs. Hast du ein Ziel für dich? Bist du da jetzt schon angekommen, dass du sagst, boah, ich kann das so gut, ich werde mich in manchen Stößen verfeinern oder so? Oder ja, oder hast du eine Vision und ein Ziel von, lach mich nicht aus, jetzt mir fällt ein Weltmeister werden? Oder gibt's da etwas, wo du drauf hinarbeitest nach wie vor?
Jetzt aktuell bin ich ein bisschen in einer Findungsphase, wo das jetzt nicht mehr so im Vordergrund steht. Mein Ziel war grundsätzlich sehr lange Profi zu werden, auf die Tour zu kommen. Und ja, und dann ist eben auch das Coaching dazugekommen, wo mir das sehr wichtig war. Von dem her denke ich, ist es jetzt nicht mehr sehr realistisch, an dem so festzuhalten. Mhm. Aber natürlich, ich trainiere nach wie vor sehr viel selbst. Ich habe meine Ziele international gesteckt, die dementsprechend dann hoch sind, um ja meine Ergebnisse nur zu verbessern. Und vor allem im Trainingsbereich habe ich einen Nachwuchsspieler, einen Lukas Stötzer, den ich wirklich namentlich erwähnen möchte, der mit 15 schon ganz toll ist, der bei der Europameisterschaft jetzt ins Viertelfinale gekommen ist. Also der wirklich eine tolle Zukunft da hat und der möchte so gut ich kann in jedem Bereich unterstützen.
Und das ist ein schöne Aufgabe, schöner Plan. Vorhin hast du nochmal vor 2-3 Minuten hast gesagt, das ist durchaus anstrengend, wenn man das ausführt, ja, mental. Wie entspannst du denn, wenn du einmal nicht snookerst? Du hast vorhin gesagt, ja, du machst einen anderen Sport. Oder gibt es ein Lieblingsplatz in Oberösterreich, was du aufsuchst, dass da dann besser geht? Oder wie entspannst du?
Ja, generell ist Oberösterreich, finde ich persönlich wunderschön. Also bin ich sehr dankbar, in so einem Bundesland leben zu dürfen. Bin extrem gerne in der Natur. Also das entspannt mich sehr. Gehe gerne auf unsere Berge. Bin gern bei den Seen. Tue wahnsinnig gern Radl fahren. Und ja, also in der Natur würde ich sagen, fein. Das ist eigentlich das, was mich sehr entspannt.
Fein. Paul, ich sage dir an dieser Stelle vielen herzlichen Dank. Ich werde dich nur erschrecken. Mir hat das jetzt so viel Spaß gemacht, dass ich werde dich mal heimsuchen kommen in Wels und ich mag da mal eine Stunde unter deiner Anleitung probieren dürfen. Und ja, ich verabschiede mich und sage dir herzlichen Dank.
Sehr gerne und bist herzlich willkommen, Andreas.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.